Hallo Leute, hier ist Anpfiff 15:30. Ihr hört immer den Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sören. Viel Spaß beim Zuhören.
So, es ist wieder Montag und somit Zeit für eine neue Folge Anpfiff 15:30. Schön, dass ihr wieder reinhört. Lasst uns auch keine Zeit verlieren und auf diesen geschichtsträchtigen zweiten Spieltag zurückblicken. Natürlich geht das nur mit der Unterstützung von Fabi und Sören. Guten Tag, grüß euch ihr beiden.
Hallo zusammen.
Wunderschönen guten Tag, hallo aus Meerbusch. Ich freue mich in vielerlei Hinsicht, weil wir letzte Woche viel sozusagen über den ersten Spieltag philosophiert haben und am zweiten Spieltag kam dann doch vieles anders als ursprünglich vielleicht unter der Woche noch gedacht.
Ja, du deutest da schon die ein oder andere Sache an. Ich denke, da haben wir einiges aufzuarbeiten und dieser zweite Spieltag hatte ja schon die ein oder andere Überraschung für uns parat. Lasst uns doch mit dem Freitagsspiel anfangen. Wir werden so zwischendurch beim ein oder anderen Spiel wahrscheinlich mal über den ein oder anderen Transfer, wo es nötig ist, nochmal kurz drüber sprechen. Und dann hinten heraus schauen wir mal, was wir noch so für euch parat haben. Zweite Liga und so, Pokalauslosung war ja auch noch. Und dann lasst uns einfach starten mit dem Freitagsspiel in der Alten Försterei. Minimalistische Berliner gewinnen zum Auftakt in den zweiten Spieltag durch ein Tor von Benedikt Hollerbach mit 1:0 und setzen ihren positiven Lauf gegen die Aufsteiger fort, dem Union selber aufgestiegen ist. Mittlerweile schon in 11 Spielen 8 Siege, 3 Unentschieden. Heißt, da haben sie immer die Punkte geholt. Und ja, eigentlich ist bei Union jetzt so alles beim Alten wie früher auch, Fabi, oder? 1-0, hinten sicher gestanden, wenig zugelassen, vorne einmal geknipst. So kennen wir Union eigentlich aus den letzten Jahren.
Ich bin jetzt schon zu Anfang richtig durcheinander, weil ich als Erster drankomme. Normalerweise darf ich das ja immer nur bei den Bayern spielen. Ja, aber danke. Ich fühle mich schon fast geehrt jetzt zum Spiel. Erstens bin ich überrascht, was der da für eine Statistik rausgeholt hat. Das habe ich nämlich nirgendwo gelesen, obwohl ich ja viel unterwegs bin, vor allem wenn es um die Bundesliga geht. Also Lob dafür.
Dankeschön.
Zum Spiel selber. Allgemein, vielleicht können wir das im Laufe der Sendung auch nochmal ein bisschen besprechen. Es war jetzt kein allzu toller Spieltag, also weil viele, viele Spiele ehrlicherweise teilweise zähe Kost waren. So ging es für mich eigentlich auch am Freitagabend los. Und im Endeffekt schließe ich mich da auch meiner Meinung von letzter Woche an. Problem hier bei dem Spiel war natürlich, dass du mit St. Pauli eine Mannschaft hattest, die einfach in den meisten Phasen des Spiels auf dem Niveau, glaube ich, weniger anrichten kann. Jetzt hattest du hier vielleicht noch einen Gegner, der ja vielleicht irgendwo nahe deiner eigenen Kragenweite liegt, aber man merkt dann deutlich, dass es vielleicht von der Qualität her nicht reicht. Für die Unioner ein dankbares Heimspiel am Freitag, was sie mit 3 Punkten beenden können. Am Ende würde ich sogar sagen, ja, leicht verdient der Sieg. Trotzdem, es war jetzt von beiden Mannschaften nichts Berauschendes. Ich glaube, bei Union war einfach viel zu viel vor dem Spiel oder um das Spiel herum auch noch geboten, was vielleicht auch Einfluss haben kann auf die Leistung. Trotzdem, ich würde es kurz machen, mehr oder weniger verdient der 1:0-Sieg, aber mehr gibt es da von meiner Seite aus zu dem Spiel auch nicht zu sagen.
Gut, Höhepunkt der armes Spiel, ein Tor hat gereicht und Fabi hat es angesprochen, Sören, rund vor dem Spiel, so 3-4 Stunden stand Robin Gosens noch im Kader und dann ja, überschlugen sich so ein bisschen die Ereignisse.
Stimmt, und dann war er plötzlich schon auf dem Weg nach Italien, nach Florenz. Ja, sicherlich, gerade wenn du, glaube ich, Teil der Mannschaft bist und es ist Mannschaftsgefüge, ja, eine ganz, ganz merkwürdige Situation. Die Spieler haben es ja wohl dann vor der Abschlussbesprechung erfahren, dass Robin dann auf dem Weg nach Italien schon ist. Komisch, aber so wie Horst Held ja gesagt hat, wollte Gosens ja sowieso auf jeden Fall in diesem Sommer wechseln. Und ich gehe mal davon aus, ich meine, wir haben uns ja schon unterhalten. Ich glaube auch, dass Gosens oder dass Union Berlin sich ein bisschen verpokert hat, dass sie die Ablöse vielleicht bei der einen oder anderen Anfrage zu hoch angesetzt haben. Sonst wäre Gosens vielleicht schon viel früher gewechselt.
Mhm. Ja, aber was man so raushört, letztendlich Family First, da hat sich wohl die Frau so nicht so wirklich wohl gefühlt in Berlin. Ja gut, ist halt so, wie es ist.
Italienerin eigentlich, oder?
Nee, ich meine nicht. Ich wollte übrigens noch, um ein bisschen Werbung zu machen, Fabi, wir hatten eine kleine Diskussion gestern Abend noch. Ich würde dir gerne mal das Buch von Robin Gosens mal ausleihen, da kannst du dir auch mal zu Gemüte führen, wenn du mal Zeit hast. Also, ich fand ihn sehr sympathisch. finden auch immer noch sehr sympathisch und hat ja dann auch ein gelungenes Comeback dann bei Florenz gegeben, direkt am Sonntag in der Startformation und auch noch kurz vor Schluss den 2:2-Ausgleich gegen Monza gemacht. Also besser kann es da, glaube ich, nicht laufen. Ja, Union kassiert am Ende der Saison, wenn er so knapp 60% der Spiele gemacht hat, nochmal 7,5 Millionen on top, jetzt eine Leihgebühr, 750.000. Auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Letztes Jahr für 13 gekommen. Gut, sei es drum. Kommen wir zum Samstag, Fabi oder Sören. Wer möchte weitermachen? Ja, okay. Ja, dem FSV Mainz 05 gelingt mit einem Lucky Punch in der Nachspielzeit ein Punktgewinn beim VfB Stuttgart und das nach einem 0:2 und einem 3:2 Rückstand kurz vor Schluss.
Ja, ganz, ganz merkwürdiges Spiel. Ich glaube, der VfB hatte gefühlt oder so war meine Wahrnehmung eigentlich immer alles im Griff. Auch dann, als sie spät noch das 3:2 gemacht haben, hatte ich jetzt nicht den Eindruck, dass das Mainz noch zurückkommt, aber sie haben einfach, gerade in der Abwehr haben die Stuttgarter unerklärliche Fehler eigentlich gemacht und die Mainzer so zu den Toren dann eingeladen, auch das letzte Tor, das 3:3, das war einfach nur schwach verteidigt. Und das müssen sich die Stuttgarter vorwerfen lassen, dass sie gerade defensiv noch nicht auf dem Niveau sind, wo sie wahrscheinlich auch hinwollen. Gerade wenn ich an die Champions League denke, ich glaube, da muss definitiv noch einiges an Leistung hinzukommen. Und so verlierst du dann eben zwei, drei Punkte. Und nur ein Punkt ist natürlich viel zu wenig für Mainz. Gerade auch wenn man den Spielverlauf nimmt, waren die Stuttgarter eigentlich die bessere Mannschaft.
Ja, Fabian, kommt dabei raus, wenn man bei 28 Schüssen letztendlich nur dreimal trifft und auch einiges hat liegen lassen bei dem Spiel. Chancen waren ja da, nach dem 2:0 aufs 3:0 zu stellen, ne?
Ja, es war im Grunde genommen ja auch eine Parallele zur Vorwoche, nur dass du sogar noch besser gestartet bist in die Partie. Was man vielleicht bei dem Spiel auch sagen kann, für die Stuttgart ein bisschen unglücklich. Tatsächlich war es das Spiel, was ich 90 Minuten gesehen habe am Samstagnachmittag. Waren viele Kleinigkeiten, die dann zugunsten der Mainzer entschieden wurden, vom Unparteiischen. Teilweise ehrlicherweise auch ein bisschen unglücklich in der Art und Weise, wie man verteidigt hat. Man kann es jetzt so auslegen, man könnte natürlich auch sagen, dass es teilweise ja schon auch dilettantisch war, wie offen man dann auch vor allem nach einer 2:0-Führung dann den einen oder anderen Konter gegen sich aufkommen lässt. Und in Summe halt einfach sehr ärgerlich, weil bei den Stuttgartern, was mir aufgefallen ist, tatsächlich das kommende Programm oder das Programm in den nächsten Wochen schon auch nicht so einfach sich gestaltet. Du spielst auswärts in Gladbach und dann hast du Dortmund zu Gast. Und die Gefahr ist, glaube ich, schon irgendwo vorhanden, wenn man in der Art und Weise so unkonstant oder inkonstant verteidigt, dass du den Saisonstart völlig vermasselst, obwohl du jetzt an den ersten beiden Spieltagen eigentlich die Anfangsphase klar beherrscht hast, du gehst früh in Führung beide Male und bringst es dann eben nicht über die Zeit oder lässt dich dann im Grunde genommen so abkochen, dass du ja mit leeren Händen oder mit einem Unentschieden letztendlich nach Hause gehst. Und das ist dann einfach in Summe viel zu wenig. War am Ende des Tages ein glücklicher Punkt, Gewinn für die Mainzer und für den VfB halt höchst ärgerlich. Und im Übrigen zwischen Gladbach und Dortmund liegt auch noch die Champions League, glaube ich. Also es kann echt ein fieser Zeitraum werden.
Hat der VfB sich den Saisonstart bestimmt auch etwas positiver vorgestellt. Ja, bei Mainz und Sören kann man, glaube ich, festhalten, können sehr zufrieden sein gegen zwei unmittelbare Champions League-Teilnehmer. Jetzt, glaube ich, zwei Punkte haben sie, zwei Unentschieden rausgeholt aus den Spielen, ne? Sind jetzt seit 11 Spielen saisonübergreifend ungeschlagen, auch eine schöne Serie für die Mainzer. Also, ich denke, können sie
Ja,
soweit mit dem Start zufrieden sein.
ich glaube auch gerade, dass dir eben solche Spielverläufe jetzt wie jetzt am Wochenende gegen Stuttgart ungemein helfen bei der Entwicklung der Mannschaft, bei der Formation, dass du auch Vertrauen hast, okay, selbst wenn wir in Rückstand geraten bei einer sehr guten Mannschaft, wir kommen zurück, kriegen unsere Torchancen und das ist natürlich so ein Spielverlauf, macht dann sicherlich auch Mut, jetzt auch für die Länderspielpause, du hast nochmal jetzt eine Woche Zeit, einfach in 2 Wochen Zeit intensiv zu trainieren. Und von daher kann sich Mainz über den Start nicht beschweren.
Ja. Positiver Nebeneffekt noch von dem Transfermarkt durch die Verkäufe der Mainzer. Christian Heidel war sehr begeistert, 28 Millionen plus gemacht. Er sagte, da haben wir die nächsten 2 Jahre auf jeden Fall schon mal, kommen wir wieder ohne Probleme planen. Ich denke, für so einen kleinen Verein ist das auch eine ziemlich stattliche Summe.
Das ist genau der Punkt, der mich manchmal ein bisschen wundert, ist, wenn du jetzt so einen Spieltag hast mit diesen und du siehst dann viel Fußball-Bundesliga und jetzt der Vergleich hinkt zwar, aber du schaust ja dann doch nochmal vielleicht ab und zu mal bei der Premier League rein. Und wenn du dann solche Aussagen hörst von einem Verein, dann frage ich mich natürlich oft, warum man nicht vielleicht in der einen oder anderen Situation dann doch mal ins Risiko gehen kann, um die Qualität auch in der Mannschaft ein bisschen zu verbessern. Und die Mainzer ja mit Sicherheit auch mal in einem guten Jahr, wenn sie einen Lauf haben, in ihrem Rhythmus sind, durchaus auch mal fürs internationale Geschäft in Frage kommen könnten. Aber da ist dann wahrscheinlich der Respekt zu groß und die deutschen Tugenden zu ausgeprägt, um wirklich ab und zu mal ins Risiko zu gehen.
Ja, vielleicht fehlt da so ein bisschen der Mut zum Risiko. Kann ja auch eventuell sein, oder?
Ja, also wie gesagt, ich kann ja nur sagen, von meiner Seite aus, am Ende des Tages, das Geld auf dem Konto, das schießt dir keine Tore. Ein neues Stadion steht dort, die Infrastruktur ist vorhanden. Und wenn man die Mannschaft so anschaut, kann sie mit Sicherheit in dem einen oder anderen Mannschaftsteil nochmal Verstärkung, qualitative Verstärkung benötigen. Das Geld wäre jetzt eigentlich da, aber offensichtlich wird es wieder für etwas schlechtere Zeiten auf die Seite gelegt.
Hm. Ja. Oder vielleicht dann, wenn man im Winter noch ein bisschen nachjustieren muss. So, kommen wir nach dem Spiel zu einem Spiel, was am Samstagnachmittag wahrscheinlich auch nicht so viele Leute ja, vor dem Fernseher gelockt hat oder auch ins Stadion, wobei das Stadion war ausverkauft. Holstein Kiel verliert sein erstes Bundesliga-Heimspiel mit 2:0 gegen ja, abgezockte Wolfsburger, denen in der ersten Halbzeit zwei Standards reichen zur 2:0-Führung. Und am Ende spielen sie ja, die 2:0-Führung eigentlich im Stile einer guten Bundesliga-Mannschaft energisch nach Hause sollen.
Ja, definitiv. Wobei man, glaube ich, auch sagen muss, nach dem 2:0, ja, man hat einfach den Unterschied gesehen, die Qualität, die Wolfsburg hat. Sie haben ja auch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Bayern gemacht. Also sie scheinen die Saison wirklich auch ja, angreifen zu wollen, was internationale Platzierungen betrifft. Und sie ziehen das jetzt auch gegen Kiel durch. Was man auch sagen muss, Kiel hat in deren Möglichkeiten alles reingehauen. Sie hatten die ein oder andere Torchance, wo aber dann Grabara da war, der ja auch wieder ein super Spiel gemacht hat. Aber alles im Allen, gerade auch vor dem gegnerischen Tor, das ist ähnlich wie bei St. Pauli, glaube ich, jetzt schon irgendwie zu sehen, auch wenn es erst zwei Spieltage sind, fehlt so ein bisschen die Qualität dann auch auf Bundesliga-Niveau. Klar, das kann alles noch besser werden in den nächsten Wochen, aber wenn du dann zu Hause gegen Wolfsburg irgendwie ja, einen Punkt holen willst oder überraschen möchtest, dann ist das zu wenig. Und die Wolfsburger haben das mit dann ja nach dem 2:0 auch nicht mehr so viel Aufwand betreiben müssen, um das über die Bühne zu bekommen.
Mhm. Ja, optisch eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Fabi, der Freischuss, Maxi Arnold, 10. direkt verwandelte Freischusstor, geht so natürlich auch nicht rein, wenn er abgefälscht wird, ne?
Ja.
Von daher ein bisschen Glück gehabt.
Legende.
Oh, Legende in Wolfsburg, Legende, das stimmt. Arnold. Das stimmt. Ja, und die Wolfsburger haben dann auf der Abgangsseite noch Maxime Lacroix abgegeben. Dafür kommt dann unter anderem Sally Özcan für ein Jahr ausgeliehen vom BVB fürs zentrale Mittelfeld. Ganz bitter bei dem Spiel noch. Lovro Meier hat sich verletzt, hat glaube ich auch der ein oder andere beim Kicker-Manager-Spiel. Der fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus, war heute die Push-Benachrichtigung. Mal gucken, wann der zurückkehrt. Ja, und ansonsten, Fabi, so vom Eindruck her, nach den ersten beiden Spieltagen, Kiel schon gerade offensiv schon ein bisschen besser als Pauli aufgestellt, ne?
Natürlich schwer zu beurteilen nach zwei Wochen, würde ich behaupten. Im also Grunde genommen.
Eindruck.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das nimmt sich beides nicht viel. Und ich glaube, dass die Eindrücke an den ersten beiden Spieltagen den ein oder anderen etablierteren Bundesligisten durchaus vielleicht durchatmen oder in Sicherheit wiegen, die trotz alledem aber auch ihre Hausaufgaben zu tun haben. Und wir kommen ja mit Sicherheit auch noch gleich zu einer Mannschaft beispielsweise wie Bochum, wo vielleicht dieses Jahr eben das große Glück ist, dass du zwei Aufsteiger hast, die qualitativ, um ehrlich zu sein, wahrscheinlich für die erste Bundesliga zu schlecht sind.
Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten. Gut, dann lasst uns doch weitermachen mit Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim. Und ja, wahrscheinlich haben sich am Ende oder am Anfang des Spiels schon die Zuschauer die Augen ein bisschen gerieben, denn die Eintracht spielte ja von der ersten Minute weg einen richtig fulminanten, furiosen Fußball, richtig schön anzusehen. Und am Ende des Tages steht ein 3:1 Heimerfolg gegen ja, schwache Hoffenheimer, die offensiv nicht wirklich vorstellig wurden vor dem Tor von Kevin Trapp. Und die Eintracht drei super schön herausgespielte Tore erzielt.
Ja, die Mannschaft scheint sich zu finden. Es war ein ja, unfassbar guter Auftritt von Beginn an. Sehr, sehr viel Tempo, gerade auch vorne mit Marmouche und Ekitike. Ich glaube gerade, dass Marmouche
Wie
jetzt auch
hieß der?
bleibt.
Sag mal nochmals hören.
Ekitike. Gerade auch, dass Marmouche jetzt bleibt. Ich glaube, das hat der Mannschaft nochmal einen Schub gegeben. Also man hat wirklich gesehen, dass sie dieses Heimspiel, die Stimmung war übrigens fantastisch, unbedingt gewinnen wollten. Und die Hoffenheimer kamen ja irgendwie gar nicht zum Zug, klar, wie aus dem Nichts nochmal zum 2:1-Anschlusstreffer. Aber es hat am Spielverlauf überhaupt nichts geändert. Die Eintracht war die bessere Mannschaft, haben dementsprechend hochverdient gewonnen.
Bis auf dein Anschlusstor, wo sie einmal nicht auf der Höhe waren, da war, glaube ich, ein kleines Missverständnis da in der Mitte, auch defensiv nicht zugelassen von der Hoffenheimer Seite aus. Und gerade spielerisch war richtig schön anzusehen, auf jeden Fall. Die Dreierreihe da vorne, ich glaube, meines Spiels kann man vorwegnehmen. Omar Marmoush, da hat man die Spielfreude auch richtig angesehen. Und gerade das 2:0 war es, glaube ich, wie sie das da hergespielt haben, war schon nicht schlecht. Ich glaube, da hat Dino Topmöller ja wenig zu meckern gehabt nach dem Spiel, Fabi.
Ich halte ein bisschen dagegen
Okay.
tatsächlich, weil ich einfach glaube, dass die Hoffenheimer so ein bisschen das gezeigt haben, was man von ihnen dieses Jahr erwarten kann, um ehrlich zu sein, weil ich sie nicht so stark einschätze. Gleichzeitig sollte es aber auch nicht die Leistung der Frankfurter schwächen oder schmälern, so muss man wahrscheinlich sagen. Du hattest jetzt einen Samstagnachmittag, wo vieles funktioniert hat. Vor allem die Offensive hat richtig viel Spaß gemacht. Du hast auch meines Erachtens die Tore zum richtigen Zeitpunkt auch erzielt. Was mich persönlich wirklich sehr für ihn freut, ist Mario Götze, der auch ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Und von daher, glaube ich, lässt sich ein Stück weit auf der Leistung aufbauen, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, dass die Frankfurter in Dortmund am ersten Spieltag schon keinen schlechten Eindruck hinterlassen haben. Und vielleicht mit ein bisschen mehr Spielglück oder im Allgemeinen mehr Glück vielleicht dann doch nochmal ein besseres Ergebnis hätten erzielen können. Summa summarum, glaube ich, ein gelungener Heimauftakt, worauf sich jetzt aufbauen lässt. Und bei der Frankfurt oder bei den Frankfurtern ist für mich halt immer eine Frage der Konstanz über 34 Spieltage in der Bundesliga, was man die letzten Jahre eben häufig nicht so wirklich gesehen hat.
Stimmt, das haben sie in der letzten Saison auch in der Rückrunde gerade vermissen lassen. Hatten sie eine gute Hinrunde gespielt und haben dann quasi bis zum Ende von ihrer Punkteausbeute aus der Hinrunde gezehrt, ne? Ja, und bei den Hoffenheimern, Pellegrino Materazzo hat es dann nach dem Spiel gesagt, wir brauchen eigentlich Zeit, damit die Mannschaft sich anspielt. Zeit, die wir nicht haben. Da wird jetzt wahrscheinlich in der Länderspielpause, würde er gerne wahrscheinlich ein bisschen ja, mehr trainieren lassen und einige Abläufe einstudieren, aber leider sind da auch wieder viele, gerade die Neuzugänge, sind ja alles Tschechen, auch wieder alle auf Länderspielreise. Ja, wird schwierig. Deswegen, also eigentlich könnte man auch gerade nach solchen Europa- und Weltmeisterschaften unter anderem dann auch mal die Pausen ruhig noch ein bisschen länger ziehen. Ne? Also jetzt auch wieder die 2 Wochen Pause, die Länderspielpause jetzt nach 2 Wochen, also ist nicht so optimal. Spiegelt, glaube ich, auch das ein oder andere Niveau bei jedem Spiel wieder, ne?
Das kann man so sagen.
Was das Eingespielte angeht. Komm, Fabi, BVB in Bremen.
Ja, tolles Spiel. Nicht. Auch eins der schwächeren Spiele tatsächlich, wo der BVB mich wirklich enttäuscht hat. Und was ich tatsächlich ein bisschen anzweifle oder was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ist die Art und Weise, welches System Sahin wählt. Klar hast du jetzt mit Bayer jemanden gehabt, der ein bisschen unglücklich agiert hat, weil er wirklich eine schlechte Leistung gebracht hat, zu Recht auch oder folgerichtig auch ausgewechselt wurde. Aber am Ende des Tages frage ich mich, was im Sommer diskutiert wurde bei den Dortmundern. Man hatte genügend echte Neuner im Kader. Die wurden alle mehr oder weniger vom Hof gejagt. Und ich glaube, das fällt den Dortmundern im Moment gerade ein bisschen auf die Füße, dass du vorne keinen Zielspieler hast. Und vielleicht einfach zu den Bremern zum Abschluss einfach noch, frage ich mich, wie man sich selbst so viel Unruhe kreieren kann mit den Interviews nach dem Spiel. Finde ich höchst unglücklich, dass man so ein bisschen das System und den Trainer anzweifelt. Obwohl ich aber sagen muss, am Ende muss ich beiden recht geben, weil wer in Überzahl so einen Angsthasenfußball spielt, zu Hause mit der großen Möglichkeit, vielleicht die Dortmunder tatsächlich auch zu schlagen, darf man das auch in Frage stellen. Allerdings hätte ich eher intern bevorzugt, vor allem von Marvin Ducksch. Aber gut, am Ende des Tages ein schwaches Fußballspiel, ein gerechtes Unentschieden und mehr gibt es da von meiner Seite aus auch nicht zu sagen.
Ja, ich greife das nochmal kurz auf, was du jetzt gerade gesagt hattest. Also unabhängig jetzt vom Trainer, Fabi, wenn ich als Mannschaft in Überzahl bin, da sind die Spieler sind alle seit Jahren in der Bundesliga drin. Marvin Ducksch hat da sein Wort, das zählt. Mitchell Weiser, ich kann noch zwei, drei Spieler aufzählen. Dann entscheide ich doch als Mannschaft selber. So, jetzt nehmen wir mal die letzten 20 Minuten unser Herz in die Hand und versuchen mal aufs 1-0 zu gehen. Da ist mir doch dann letztendlich. Dann lass den Trainer draußen. Er sagt ja eh relativ wenig, Ole Werner, aber dann versuchen wir doch einfach, oder? Da brauche ich ja keinen Trainer für. Auch wenn Marco Friedler hinterher gesagt hat, wir hätten uns ein bisschen mehr Input von außen gewünscht. Ja, sorry, tut mir leid, aber da können wir dann ja auch sagen, komm, wir spielen jetzt 3, 4, 3 nach vorne und, ne?
Ja, womöglich, ja. Was will man jetzt dazu sagen? Also ich meine, die Eigenverantwortlichkeit, die der eine
Ja,
oder andere auf dem
richtig.
Platz hat,
Ja.
ist richtig. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch so, dass der ein oder andere Impuls von außen natürlich auch kommen muss. Und ich glaube, es war einfach eine Chance, die man da abgegeben hat, in einer gewissen Hinsicht. Oder vielleicht muss man es anders ausdrücken, ein SV Werder Bremen vielleicht auch einfach glücklich war mit einem Punktgewinn gegen Borussia Dortmund.
Ja, kannst du am Ende des Tages, wenn es nur 0-0 steht, kannst du natürlich sagen, gut, wir haben den Punkt geholt, aber nach, naja, 20 Minuten in Überzahl, ja, sei es drum. Aber Sören, der BVB kann mit seinem Spiel auch überhaupt nicht zufrieden sein. Ähnlich
Nein.
behäbig wie in der Vorwoche eigentlich.
Ja, gehe ich total mit. Ich glaube, das war wieder kein überzeugender Auftritt, um dann eben auch in Bremen zu gewinnen. Ich weiß nicht, also irgendwie gerade das Spiel nach vorne, das hakt noch so ein bisschen. Jetzt Adeyemi war nicht in der Startaufstellung, dafür hat Gittens den Vorzug bekommen. Das hat sich nicht unbedingt ausgezahlt. Ja, Bayer haben sie überhaupt nicht in Szene setzen können. Ja, also. So wirklich stimmt es noch nicht. Ich glaube, Nuri Sahin ist vielleicht auch froh, dass jetzt eben die 2 Wochen noch kommen, wo er wirklich nochmal mit der Mannschaft arbeiten kann. Aber das ist sicherlich noch nicht der BVB, den wir in den nächsten Wochen vielleicht sehen werden. Ich weiß es nicht, aber das von der Leistung her ist das nicht der Anspruch. Ich finde auch, dass die Situation mit Nico Schlotterbeck auch als Linksverteidiger finde ich persönlich nicht optimal. Also ich sehe ihn nicht ja, als offensiven Außenverteidiger oder generell als Außenverteidiger. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht noch hätte nachbessern müssen, aber es ist natürlich jetzt zu spät. Aber grundsätzlich, ja, wirkt das alles noch nicht so, abgestimmt.
Ja, da sei mal dahingestellt, wofür dann die Neuverpflichtungen geholt worden sind. Ich meine, Riasson kann ja auch links spielen, dafür sollte ja rechts Couto, glaube ich, spielen, als rechter Außenverteidiger. Naja, auf jeden Fall auch noch viel Nachholbedarf für den BVB. Und ich lege mich fest, dass der BVB auf jeden Fall im Winter spätestens noch einen Neuner holen wird, weil ich nicht glaube, dass das die einzige Verletzung von Ciro Guirassy bleiben wird. So, und jetzt hören, kommen wir zum VfL Bochum. Heimspielpremiere an der Kasthopper. Missglückt.
Missglückt, wenn man nur das Ergebnis nimmt. 2:0 Niederlage, die unterm Strich definitiv verdient war. Man muss sagen, dass der VfL im Prinzip in der ersten Halbzeit vielleicht so 10 Minuten hatte in der Anfangsphase, wo sie besser waren, wo sie auch die Stimmung mitgenommen haben und dann in der zweiten Halbzeit nochmal kurz am Anfang. Aber sonst muss man sagen, war die Borussia brutal abgezockt. Sie hat es ja mit Länge der Spieldauer einfach auch hinbekommen, das offensive Pressing der Bochumer zu überspielen, relativ einfach zu überspielen, teilweise mit ein, zwei Pässen, und sich so zu Chancen zu erspielen. Man hat klar gesehen, dass der VfL auch noch nicht da ist, wo er hin will. Ja, offensives Pressing, Offensivfußball, das ist die Art und Weise, wie der VfL auftreten wird, in Zukunft auch. Aber ich glaube, man muss sich im Spiel auch Ruhepausen gönnen und die hat der VfL Bochum Hat sich eben nicht gegönnt oder mal den Gegnern den Ball überlassen. Dementsprechend ist man da auch oft ins offene Messer gelaufen. Und es war eine verdiente Niederlage, aus der man lernen muss. Aber grundsätzlich, ich meine, wir beide waren vor Ort, wir waren im Stadion. Castroper Straßenfußball ist was Besonderes. Es ist was Besonderes, in der Bundesliga zu spielen. Stimmung war herausragend. Und da können wir uns in den nächsten Wochen noch auf den einen oder anderen Heimdreier sicherlich freuen. Aber im Moment ist der VfL noch nicht da, wo er sein will.
Und Borussia Mönchengladbach, Fabi, knüpft eigentlich an die guten Leistungen aus dem ersten Spiel gegen Bayern 04 Leverkusen an.
Ja, es war ja bisher letztendlich nur eine gute Leistung tatsächlich und ich glaube halt tatsächlich, so ehrlich muss ich auch sein, dass der VfL Bochum eine Mannschaft sein wird, die bis zum Ende ganz weit unten mit drin steht, weil ich einfach auch sage, dass qualitativ, vielleicht ist der ein oder andere Ansatz da, den hat man auch letzte Woche in Leipzig gesehen. Aber ich schätze tatsächlich die Bochumer dieses Jahr so ein, dass sie ziemlich stark mit dem Abstieg zu tun haben, bevor man über irgendwas anderes diskutiert, auch wenn es mir leid tut. Und von daher ist, glaube ich, der Auswärtsdreier jetzt nicht zu hoch zu hängen für die Gladbacher. Und das wird sich dann einfach die nächsten Wochen auch zeigen, inwiefern sie wirklich einen Schritt nach vorne gemacht haben.
Ja. Gut, und dann kommen wir zum Samstagabendspiel. Spiel der Spiele. Und es ist passiert, es wird nicht mehr über den VfL Bochum gesprochen, sondern der die letzte Mannschaft war, die Bayern 04 Leverkusen geschlagen hatte, sondern es wird über RB Leipzig gesprochen. Eigentlich mehr als unbeliebt in Deutschland, aber jetzt haben sie, glaube ich, ja, vielen in Deutschland einen Gefallen getan. Erste Heimniederlage oder allgemein erste Niederlage für Bayern 04 Leverkusen. Im 36. Spiel, glaube ich, ne? 36.
35, oder?
35, ja,
Ja.
35, ja.
Ja, richtig. Ja, ich habe mich auch kurz erwischt, dass ich die Faust geballt habe, als Leipzig dann auch nach der relativ langen Nachspielzeit dann auch wirklich gewonnen hat und Leverkusen nicht wieder Glück hatte, in der Nachspielzeit ein Tor zu machen. Es sah fairerweise, muss man sagen, lange Zeit nicht danach aus, als wenn Leipzig in Leverkusen was holt. Ich fand die erste Halbzeit von Leverkusen eigentlich, oder ab der, ja, vielleicht ab der 20., wenn man fair ist, war super Fußball. Es war ein Spiel auf ein Tor. Wenn man das zweite Tor nimmt, das 2-0 von Grimaldo, die Art und Weise, ja, wie harmonisch diese Mannschaft einfach Fußball spielen kann. Jeder weiß, wo er hinlaufen muss. Jeder weiß, dass der andere auch den Mitspieler sieht. Das ist beeindruckend. Das hat sich natürlich durch die letzte Saison einfach durchgezogen bis jetzt. Und das war ein toller Fußball in der ersten Halbzeit. Dann haben sie sich allerdings nicht belohnt, sind mit dem 2-0 eben nicht in die Halbzeit gegangen, sondern haben defensiv wieder irgendwie komplett abgeschaltet. Und das war, glaube ich, auch der Mutmacher für Leipzig in der zweiten Halbzeit, nur 2-1 zurückzulegen. Und dann war Leipzig auch phasenweise die bessere Mannschaft, hat auch guten Fußball gezeigt, Luis Openda ein tolles Spiel gemacht. Und von daher würde ich unterm Strich sogar sagen, dass Leipzig verdient gewonnen hat. Auch die erste strittige Szene, ich weiß nicht, wenn wir gleich noch über den Boniface-Fallrückzieher reden, wo er Haidara trifft, da hat Leverkusen ja eigentlich auch Glück, für mich eine klare rote Karte, dass sie nicht schon relativ früh dann zu zehnt das Spiel hätten bestreiten müssen.
Ja, können wir ja direkt mal aufgreifen, Fabi. Hätte es Schiri rot gegeben oder war die gelbe Karte eigentlich soweit okay dann?
Ich hätte es bei Gelb belassen, um es kurz zu machen.
Ja, wäre ich auch mit bei gewesen. Ja, und ja, der Anschluss, ähnlich wie in der Vorwoche durch Campbell kurz vor der Halbzeit, war so eine Art Weckruf für die Leipziger. Und die Leverkusener offenbaren ja ziemliche, ja, wie sagt man, Unkonzentriertheiten defensiv, Fabi.
Ja, 5 Gegentore nach 2 Spieltagen ist sehr viel für eine Mannschaft wie Leverkusen. Ich glaube einfach tatsächlich, dass es dieses Jahr oder speziell jetzt am Samstagabend einfach auch so war, dass das Spielglück mal nicht auf deiner Seite war. Dann kassierst du vielleicht auch den späten Anschlusstreffer in der ersten Halbzeit nicht. Dann muss man natürlich auch sagen, ist Leipzig jetzt auch eine Mannschaft, wo teilweise wirklich unglaubliche Qualität auf dem Platz steht. Openda ist für mich jemand, der ziemlich interessant werden könnte, wenn er weiter so spielt, für viele, viele Vereine. Und am Ende des Tages unglaublich effizient auch die Leipziger. Und von den Leverkusenern tatsächlich auch ein bisschen überrascht gewesen. Zwei Dinge, die mich überrascht haben. Das eine war natürlich die Anfälligkeit bei den Gegentoren, aber auch in der einen oder anderen Situation. Zuvor wurde ja auch ein Abseits-Tor mal aberkannt. Es war ein Eindruck, der nicht hundertprozentig sattelfest ist in der Defensive. Und die zweite Sache, die mich ehrlicherweise ein bisschen überrascht hat, war, dass die Qualität, die Leverkusener sonst immer von der Bank bringen, überhaupt keine Früchte getragen hat. Und am Ende würde ich Sören auch recht geben, es war ein hart umkämpfter, aber vielleicht dann auch leicht verdienter Sieg für die Leipziger.
Ja, kann man, glaube ich, so festhalten. Aber vielleicht war es auch, ist der zweite Spieltag ja ein Warnschuss für die Leverkusen jetzt. Ich meine, dass sie diese Saison nicht auch wieder komplett da ungeschlagen durchmarschieren, war uns ja, glaube ich, allen klar. Aber ja, daraus werden sie lernen und jetzt haben sie ja erstmal wieder eine Woche Pause. Ja, und bei den Leipzigern noch zwei interessante Spieler auf dem Transfermarkt verpflichtet, mit Vermehren von Atletico, belgischer Nationalspieler, und Gert Rüdiger aus Rotterdam für 20 Millionen. Den wollten sie letztes Jahr schon haben. Ja, und dann Fabi, unser Transfer Simacan nach Al-Nassr zu Ronaldo. Haben wir ja auch alle ein bisschen diskutiert. Vielleicht kannst du da deine Meinung nochmal kundtun zu solchen
Ja,
Wechseln in dem Alter.
ich bin da gar nicht so überrascht, um ehrlich zu sein. Also ja, viele sagen ihm nach wegen dem Geld, viele sagen ihm nach Chancen für die Nationalmannschaft sich selbst genommen. Am Ende des Tages ist ein Spieler, der sehr viel Geld verdienen kann, in sehr jungem Alter, und so wie der Fußball gestrickt ist, würde ich sagen, auch wenn er mit 26, 27 nach den 4 Jahren wieder zurückkommen will nach Europa, wird er irgendwo einen Verein finden. Und deswegen, ich kann es keinem verübel nehmen, wenn er solche Angebote bekommt und diese dann auch annimmt, weil man es rein aus menschlicher Sicht bei dem Geld vielleicht nachvollziehen kann, dass du noch früher ausgesorgt hast. Es gibt ihm viele Möglichkeiten, seine Karriere dann entsprechend zu gestalten. Ich kann es ihm nicht für übel nehmen. Ob ich es jetzt rein sportlich gut finde? Nein. Natürlich hätte er wahrscheinlich woanders auch viele Möglichkeiten gehabt. Aber am Ende des Tages hat er sich für das Projekt entschieden. Und vielleicht war ja auch Cristiano Ronaldo eines der Zugpferde, dass du vielleicht auch noch mal mit ihm zusammenspielen kannst. Ich weiß es
Kann
nicht.
natürlich, kann natürlich auch sein. Ja gut, aber dieses Jahr hat sich das ja, glaube ich, einigermaßen im Rahmen gehalten. Da war, glaube ich, letztes Jahr deutlich mehr Aktivitäten aus Saudi-Arabien vorhanden. So, und dann kommen wir zu den beiden Sonntagsspielen. Und da steigen wir ein mit dem ersten FC Heidenheim, die ja eine gelungene Woche hinter sich haben. Erste 3-2-Sieg im Rückspiel gegen den BK Hecken. Ja, und damit die erfolgreiche Europa League-Qualifikation. Zusätzlich kam dann noch bei der Auslosung der, ja, eigentlich der größte Fisch im Topf mit rein. Der FC Chelsea wird dann sogar in Heidenheim gastieren. Ja, und am Sonntag folgte dann noch vom Ergebnissen sehr deutlicher 4-0 Heimerfolg gegen den FC Augsburg, der hauptsächlich aber durch die brutale Effektivität der Heidenheimer zustande kam, kann man, glaube ich, so festhalten.
Ja, sehr effektiv und ich finde auch eine sehr, sehr gute Defensivarbeit. Die großen Chancen für Augsburg gab es jetzt zumindest aus meiner Sicht nicht. Und ich bin wirklich überrascht von Heidenheim, generell auch von ihrem Saisonstart, dass sie sich jetzt auch so ja fast mühelos schon qualifiziert haben jetzt fürs internationale Geschäft. Vor der Saison habe ich damit nicht gerechnet, weil auch jetzt, wenn man so die Aufstellung durchgeht, da denkst du jetzt nicht, okay, sie spielen jetzt Augsburg in Grund und Boden, beziehungsweise oder schießen Augsburg 4-0 ab. Aber man muss, glaube ich, Frank Schmidt wieder da hervorheben, der ja diese Mannschaft einfach perfekt eingestellt hat, schon jetzt zu diesem Zeitpunkt. Sie haben ja wirklich eine super Leistung jetzt gezeigt gegen Augsburg. Sie haben mit Paul Wanner im Moment einen Spieler, ja, der gefühlt in jedem Spiel eigentlich in dem Alter schon so wichtig ist für diese Mannschaft. Und was man hervorheben muss, die Mannschaft ist zu diesem Zeitpunkt schon eingespielt. Und das wird der große Faktor sein, gerade wenn du auch eben die Doppel- und Dreifachbelastung hast, brauchst du ein Team, was eingespielt ist, was dann vielleicht auch mal ja, mit vielen Spielen im Rücken nur mal 1-0 gewinnt oder mal ein 1-1 holt. Und das macht sicherlich auch Mut jetzt für die nächsten Wochen, die Heidenheim jetzt vor sich hat, weil die Leistung, die sie eben bis jetzt gezeigt haben, ist wirklich gut.
Ja, letztendlich schon mal 6 Punkte auf dem Konto gegen den Abstieg, kann man, glaube ich, so sagen, ne? Ja, und der FCR Fabi hat sich das, glaube ich, auch alles ein bisschen anders vorgestellt.
Ja, ich glaube, habe ich ja letzte Woche auch schon mal erzählt oder erwähnt, Den neuen Anspruch, den man hat beim FCA, dem wird man im Moment alles, aber nicht gerecht. Man ist förmlich überfordert gewesen, auch mit der Heidenheimer Spielweise war mein Eindruck. Man hatte sehr, sehr viel Ballbesitz. Gut, man kann es jetzt natürlich auch den Heidenheimern im Grunde genommen positiv auslegen, indem man sagt, dass es unfassbar effizient oder sehr effizient ist. Hier bei den Augsburgern war es einfach mein Eindruck, dass man nicht wusste, was man mit dem Ball anfangen kann, weil gefühlt einfach in vielen Situationen des Spiels nicht klar war, wie man die Angriffe nach vorne tragen soll. Es war an Geschwindigkeiten Mangel vorhanden, es war ungenau im Spielaufbau, man hat viele Bälle leichtfertig oder viele Situationen im Spiel leichtfertig dann abgegeben. Und so kam eins zum anderen und dann spielst du gegen eine Mannschaft, die dich förmlich überrumpelt in der Art und Weise, dass sie ja kaltschnäuzig ohne Ende ist und alle Möglichkeiten, die sich auftun, ein Stück weit dann auch in Tore ummünzt, wenn man den Elfmeter mal letztendlich rausnimmt. Und das war schon beeindruckend zu sehen. Und für die Heidenheimer, finde ich einfach, wird der ja, erste große Maßstab nach der Länderspielpause Freitagabend in Dortmund. Wenn du da auch noch was holst, ich glaube, dann kannst du das erste Mal nach dem dritten Spieltag auch dir auf die Schulter klopfen und sagen, der Saisonstart war nicht schlecht. Kann natürlich aber auch genau in die andere Richtung gehen. Ne?
Ich glaube, da haben wir vor 2 oder 3 Jahren auch mal ein Freitagsabendspiel geschaut. Ne? Da war ein Punkt oder es war ein Auswärtssieg der Heidenheimer, glaube ich, in Dortmund.
Also gewonnen haben sie, glaube ich, nicht 2-2 war
das. Später Ausgleich. Hm. Ja. Ja, und ich meine, die Abwehr rund um Patrick Meinkas, glaube ich, so der mit Abstand wichtigste Spieler hinten drin, die räumen da hinten ja alles kompromisslos weg. Ne? Und dann nach vorne hin mit Wanner und Skensja vor allem, haben sie zwei so richtige Shooting-Stars. Ich glaube, die werden in dieser Saison auch noch für ordentlich für Rohre sorgen. Macht auf jeden Fall Spaß, der Mannschaft da zuzusehen. Ja, der FCA dann noch ordentlich Geld eingespielt in die Kassen durch den Verkauf von Arne Engels nach Celtic. 11 Millionen, 20% Weiterbeteiligungsklausel noch mit verankert. Und beim FC Heidenheim Niklas Dorsch zurückgeholt, 3,5 Millionen. Ist, glaube ich, für die Heidenheimer, Fabi, so ein guter Griff fürs Mittelfeld. Hat ja jetzt keine Spielpraxis mehr letztendlich in Augsburg bekommen.
Ja, aber erfahrener Mittelfeldspieler. Ich glaube, das wird Frank Schmidt relativ schnell schaffen, ihn dann auch in die Mannschaft zu integrieren. Ich würde es jetzt eher zum FCA schieben. Ich glaube, dass eben auch durch die Ablösesumme und durch die Neuzugänge, die sie jetzt auch wirklich vor der Saison hatten, dass die Ansprüche auch gestiegen sind und dass man sich nicht mehr jetzt mit Platz 14, 15 zufrieden geben muss. Und von daher glaube ich schon, muss Augsburg jetzt eher mal schauen, dass sie auch den eigenen Ansprüchen dann sicherlich auch gerecht werden und wieder besseren Fußball zeigen. Mhm.
Gut, und dann kommen wir zum letzten
Highlight.
Zum Highlight des Spieltages, Fabi. Absolut. Durchschnittliche Leistung, aber unterm Strich ein verdienter Sieg.
Ja, erstmal bin ich, mich nervt, dass tatsächlich, wenn Bundesliga ist und ich immer so lang warten muss, bis Bayern spielt. Das war jetzt das zweite Mal hintereinander. Echt nervig. Und dann
ich hatte gedacht, das liegt an den Kommentatoren mittlerweile, die du jetzt immer hören musst.
Ach, die verstehe ich ja nicht. Ja,
da war da auch noch, glaube ich, was.
Ja, tatsächlich. Ich muss jetzt mittlerweile immer über brasilianisches TV meine Bayern-Spiele gucken. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein schönes Sprachtraining. Anyway, zum Spiel. Schlechtes Spiel. Wenig Unterhaltung in dem Spiel. Ganz, ganz behäbiger Auftritt der Bayern vor allem. Dann kann man aber auch irgendwo die Freiburger mit reinnehmen, die ja auch Teil des Spiels sind. Zwei Elfmeter, die an Lächerlichkeit, glaube ich, nicht mehr zu übertreffen sind. Kann jeden verstehen, der sich drüber aufregt. Die Bayern nutzen ihre Chance, hat dann natürlich auch den Spielfluss beeinflusst in der Art und Weise, dass die Bayern in Führung gehen. Und um ganz ehrlich zu sein, bevor jetzt einfach noch weiter drumherum zu reden, ich glaube, Highlight des Spiels war tatsächlich das Tor von Thomas Müller. Das muss man ihm wirklich zugestehen. Das hat er extrem stark gemacht. Die Ballannahme, wie er sich dann letztendlich auch den Ball zurechtlegt oder abschließt, das war sehr, sehr stark. Und mehr gibt es zu dem Spiel eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass aus Bayern-Sicht natürlich, und das hat mich schon ein bisschen gefreut, die Null stand für die am meisten gescholtene Defensive der Liga, die in Grund und Boden geredet wurde. mit einer weißen Weste in die Länderspielpause zu gehen, absolut okay. Und jetzt hat Vincent Kompany auch noch ein bisschen Zeit, ein Stück weit an der einen oder anderen Stellschraube zu drehen. Ich fand es ganz interessant, dass man den FC Bayern auch mal in einem anderen System gesehen hat, jetzt am Wochenende mit der Dreierkette. Also es könnte spannend werden. Es gibt viel, an dem die Bayern arbeiten müssen. Am Ende des Tages, hey, so funktioniert Fußball. 2 Spiele, 6 Punkte. Was will man mehr?
Hat Vincent und Kompanie sich ein bisschen was von Pep abgeguckt. Ja, hat ja Kimmich dann eigentlich gegen den Ball dann als rechten Verteidiger genommen und im Spiel mit dem Ball dann wieder auf die 6 vorgeschoben, ne?
Ja, ich glaube, er hat es, glaube ich, auch relativ klar eingeschätzt, dass Kimmich jetzt nicht unbedingt der Rechtsverteidiger ist wie ein Boy oder Boyer oder wie ein Stanisic. So von daher glaube ich schon, dass er im Zentralmittelfeld dann auch mehr Sinn ergibt. Aber die nächsten Wochen werden auch sicherlich auch zeigen, ob er jetzt auch wirklich dort spielt oder dann eben ja immer auch als Rechtsverteidiger aushelfen muss.
Ja, und somit geht der FC Bayern als Tabellenzweiter in die, ja, leider erste Länderspielpause. Die steht uns jetzt wieder bevor, unter anderem mit einem Spiel hier der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf gegen, ich weiß schon gar nicht mehr gegen wen.
Ungarn.
Ungarn, genau. Und
dann haben es gibt sogar noch Tickets. Tatsächlich. Ah. Günstigstes Ticket, Oberrang, Samstagabend, 20:45 gegen Ungarn. Was schätzt er?
Über 50.
50.
50 Euro.
Oh.
Ah, sorry, Fabi, das muss nicht
und
sein.
Und es gibt, nee. Also, wie gesagt, ich war tatsächlich kurz davor, dir zu schreiben. Dann habe ich die Ticketpreise gesehen, habe gesehen 20:45 gegen Ungarn und dachte mir nur so, wann kommt der Moment, wann die irgendwann mal anfangen zu lernen? So ein Spiel kannst du doch auch einfach mal um 3:30 oder 4 machen am Samstagnachmittag. Lass die Kinder damit rein, schraub die Preise ein bisschen nach unten, dann hast du wenigstens volle Hütte, aber doch nicht so.
Aber gut. Aber so ist auch wahrscheinlich wieder dann fast ausverkauft, ne?
Also du kriegst noch sehr viele Tickets. Also ich war tatsächlich überrascht, vor allem Oberrang ist noch sehr, sehr viel frei.
Okay.
Aber das Schöne in Düsseldorf ist ja, dass die Pappschalen oder die Plastikschalen ja alle bunt sind und dass es am Ende im Fernsehen so aussieht, als wäre.
Ja, richtig. Schade. Stimmt. Aber du hast einen guten Übergang hergestellt, Fabi.
Ja, gerne.
Zum Abschluss kommen wir zur zweiten Liga. Und da kommt der Tabellenführer, ja, aus Düsseldorf, denn die Fortuna gewinnt am Freitagabend ihr Heimspiel im, ja, direkten Duell gegen Hannover 96 vor dem Spieltag, beide 7 Punkte. Mit 1:0. Schön war es nicht, aber am Ende Daniel Thun, 10 Punkte aus 4 Spielen. Kann man, glaube ich, nach dem Umbruch, nach den Abgängen jetzt überhaupt nicht wirklich meckern. Ja, und punktgleich ist die Fortuna mit dem KSC, der nach Rückstand beim Tabellenletzten in Braunschweig noch 2:1 gewonnen hat. Ja, und im Verfolgerfeld melden sich die vermeintlichen Schwergewichte der zweiten Liga zurück. Der HSV gewinnt mit 4:1 gegen Münster, Doppelpack von Glatzel. Und die Hertha entführt 3 Punkte, Fabi, von Betzenberg, war am Samstagabend beste Unterhaltung, 4:3 Auswärtssieg. Ja, und am Sonntag ging es dann weiter mit einer Überraschung der SFC Köln, ja, ziemlich deutlich, 3:1 Auswärtssieg auf Schalke. Ganz schwacher Auftritt der Schalker Mannschaft, die es ja hinterher nochmal, ja, aufopferungsvoll gegen die Niederlage gestemmt haben, aber hat am Ende nicht gereicht. Ja, und dann wurde auch noch die Notbremse gezogen in Darmstadt. Da sind Lieberknecht und die Vereinsführung, ja, zu dem Entschluss gekommen, dass man sich trennt, dass man getrennte Wege geht, ja, zum Wohle der Mannschaft. Und da wird dann nach der Länderspielpause wahrscheinlich der neue Trainer präsentiert werden.
Bruno Labbadia. Ja. Merkt euch das.
Vielleicht hat er deswegen auch in Nigeria abgesagt, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Aber Torsten Lieberknecht wird man wahrscheinlich dann auch, ja, im Winter oder spätestens dann im Februar irgendwo in der Bundesliga vielleicht dann sehen. Und dann wären wir durch für heute schon wieder. Haben wir ersten 2 Wochen schon gut rumbekommen. Ach, Fabi, wollte ich dir noch gesagt haben, man hat, wie lange machen wir jetzt den Gewinner des Spieltages? Seitdem wir quasi einen Podcast machen, seit 3 Jahren, ne?
Ja, seit 127 voll.
Ja, genau. Ich habe heute einen anderen Podcast gehört und weißt, was die jetzt eingeführt haben?
Den Gewinner des Spieltags.
Ja, Tatsache.
Boah.
Ja, also da hätten wir mal ein Copyright drauf machen müssen oder so. Naja, sei es drum. Wer ist denn euer Gewinner des Spieltages?
Für mich ganz klar, Kamil Grabara, erstes Spiel zu Null in der Bundesliga, hat schon letzte Woche ein super Spiel gemacht gegen die Bayern, jetzt zu Null gegen Kiel, da haben die Wolfsburger definitiv einen herausragenden Torwart verpflichtet.
Ja, hat sich der Kicker-Manager auch gefreut. Ich glaube, Paul Wanner wäre zu einfach gewesen, ich nehme Omar Marmoush. Ein Tor selbst gemacht, zwei vorbereitet, ja, bester Mann beim Eintracht-Sieg.
Und ich bin bei Heidenheim, weil wer in die Länderspielpause als Spitzenreiter geht, der hat es absolut verdient, für mich der Gewinner des Spieltags nach einem überzeugenden 4:0 zu sein.
Sehr schön.
Und das kann nicht wahr sein, was ich jetzt gerade da sage. Ehrlich, eigentlich muss es Thomas Müller sein. Mit all den Rekorden, die er aufgestellt hat, meiste Einsätze für Bayern München. Werde ich für nächsten Podcast werde ich ein 2-3-minütiges Thomas Müller Intro.
Ja, das ist gut. Ja, perfekt. Ja. Und Thomas Müller hat ja am Ende des Spiels dann auch noch in der Fankurve gesagt, geht mal alle fleißig, ordentlich viel arbeiten. Ihr werdet viel Urlaub brauchen, denn wir haben die Saison noch viel vor.
Ich bereite was vor, auf jeden Fall. Ja? Versprochen.
Okay. Da bin ich mal gespannt, was uns da dann in 2 Wochen erwartet. Nächste Woche machen wir Pause, aufgrund der Länderspielpause. Und dann hören wir uns dann wieder in 2 Wochen am Montag wieder.
Hat Spaß gemacht. Schöne Woche.
Euch auch.
Tschüss. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.